Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Du kannst skalieren, möchtest mit deinem Startup pilotieren oder einfach schnelle Feedback-Loops aus der Industrie erhalten. Oder umgekehrt, du bist Hersteller und möchtest die neuesten Startup-Highlights entdecken. Dann melde dich bei Futury. Herzlich willkommen, Isabel Shastok. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen bei Dachvibes. Isabel oder kurze Form davon Isa von Futury.
Hi Daniel.
Ja, schön, dass du da bist und während Finn in China ist auf der Messe, toll, dass ich dieses Interview mit dir führen darf. Warum machst du, was du machst? Was machst du?
Große Frage und ich glaube, da muss ich tatsächlich fast ein bisschen ausholen. Warum mache ich, was ich mache? Warum bin ich bei Futury? Warum bin ich bei Futury gelandet? Ich habe tatsächlich schon sehr früh Gründungsgedanken gehabt, tatsächlich bevor ich angefangen habe zu studieren. Bin dann erstmal an die WU gegangen und da hat sich das Ganze bei mir natürlich irgendwo gefestigt. Ich habe an der WU viele inspirierende Gründer kennenlernen dürfen. Und,
wen zum Beispiel?
Man streitet sich ja immer drüber, aber tatsächlich die Samba-Brüder. Es gibt ja auch mittlerweile die verschiedensten Podcasts über sie, aber die Motivation, was zu gründen, die Motivation, irgendwie was in den Markt zu bringen und damit irgendwo was zu verändern, fand ich wahnsinnig begeisternd. Auch wenn man sich streiten kann, in welchen Dimensionen und wie viel eigengemacht etc. Aber dieses, ich baue einfach mal was von Scratch auf, war irgendwas, was mir sehr imponiert hat. Gleichzeitig, wovor ich wahnsinnig viel Respekt hatte, weshalb ich tatsächlich nach der WHU erstmal in die Beratung gegangen bin. Ich dachte irgendwie, okay, das ist der beste Weg, um schnell das Handwerkszeug zu lernen. Habe dort viele Transformationsprojekte begleiten dürfen und bin irgendwann in eine Rolle eher per Zufall reingeraten, in der ich international zwei Teams aufbauen durfte. Und damit hatte ich irgendwie dieses etwas von Scratch aufbauen, was auch irgendwie so dieses Thema im Gründertum ist, was mich schon immer irgendwo fasziniert und begeistert hat. Das hat wieder den Nerv gekitzelt und am Ende bin ich nach fast 6,5 Jahren Unternehmensberatung rausgegangen, in den eher unsicheren Hafen des Gründertums zu wechseln und bin rausgegangen, um Holy Foods zu gründen. Und Holy Foods, Startup im Food-Bereich, können wir auch gerne gleich nochmal 2-3 Sätze zu sagen, war tatsächlich dann aber der Grundstein, warum ich auch heute da bin, wo ich bin, weil ich nach 1,5 Jahren Holy Foods die Insolvenz anmelden musste. Wahnsinnig viel gelernt habe, vor allen Dingen aber auch, wie wichtig für Gründer das richtige Netzwerk ist, um einfach Geschwindigkeiten im Gründungsprozess irgendwo einzuhalten, um schnell Feedback zu bekommen. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich heute bei Futury bin. Ich bin bei Futury letztes Jahr eingestiegen als Head of Growth and Ventures, um mich genau diesem Thema irgendwo zu widmen, ein Ökosystem weiter mit aufzubauen, wo Gründer den Zugang zur vor allen Dingen Industrie finden, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Möchte ich hier aber ein Ökosystem auch aufbauen, wo der Weg zu Investoren schneller gemacht wird, um auch da einfach aus einer anderen Perspektive das Feedback so früh wie möglich einzufangen und sich entsprechend aufzustellen. Und das ist fast eher so ein Herzensthema geworden, weil ich der festen Überzeugung bin, wir brauchen irgendwie mehr Gründer in Deutschland, um das Thema Innovation hier voranzutreiben. Und da eine Stellschraube zu sein, das ist der Grund, warum ich tatsächlich heute mache, was ich mache.
Das muss ich mal ganz kurz sacken lassen. Puh, das ist ja, das erinnert mich jetzt auf ganz komische Art und Weise an eine ganz andere Welt. Es gibt ja die Online-Marketing-Rockstars, mal weg von diesem Event, sondern mehr zum Begriff Rockstar. Tatsächlich an die Musikindustrie. Also ich bin früher ja mal als Fahrer unterwegs gewesen, auch für verschiedene Bands und so weiter und so fort, auf Labelseite und so weiter und so fort. Und du sagtest Handwerkszeug. Du sagtest auch, das muss schnell gehen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Bands, die müssen ihr Handwerkszeug gelernt haben, die müssen gute Songs haben, die müssen heutzutage sogar schon am besten gleich den richtigen Content mitbringen und sich auch um, sage ich mal, nicht nur die Hits kümmern, das wird sowieso vorausgesetzt, sondern wenn man dann den Hit hat, ist der Hit nur 10% wert, wenn ich mir das, also wenn ich das heute, also wenn ich heutige Debatten verfolge. Und alles, was danach kommt, nachdem man den Hit geschrieben hat, das sind die 90%, auf die es eigentlich ankommt. Und dann denke ich mir immer, was ist das denn eigentlich für eine Welt, in der wir hier leben? Würdest du sagen, das ist so ein bisschen der Nervenkitzel, der dich damals gepackt hat, genau diese Ungewissheit?
Du meinst jetzt der Nervenkitzel zum Gründen, zum Rausgehen?
Ja, und das richtige Publikum zu finden, also oder zu, ja. Nochmal der Vergleich, der ein bisschen hinkt, aber ist es tatsächlich so, dass du quasi, wenn du ein gutes Produkt hast, dann quasi auch schnell vor großem Publikum spielen musst? Das Publikum sind dann die Investoren oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich glaube, dass dein Beispiel tatsächlich sehr, sehr gut ist aus dem Grund, weil du kannst eine brillante Idee haben und du kannst auch das Produkt irgendwo entwickelt haben aus, ich sag mal, das ist dein persönlicher Hit. Aber das dann an, in Anführungszeichen, Mann und Frau zu bringen, das in die Systeme zu bringen, sodass du wirklich in den Charts mitspielst, das braucht natürlich irgendwo eine sehr, sehr gute Positionierung. Und da kommt für mich das Thema, also bei uns, in unserem Fall, unsere großen Player waren vor allen Dingen auch der Handel. Für uns waren die großen Player die großen Kaffeeketten. Zum Hintergrund, wir hatten eins unserer größten Produkte waren Haferdrinks. Das heißt, die mussten irgendwie in die Regale, die mussten irgendwie in die Cafés. Und da den richtigen Ansprechpartner zu finden, die richtige Storyline auch zu finden, um das Produkt zu positionieren, hat einfach auch das gewisse Marktwissen gebraucht. Natürlich haben wir uns über die Zeit das Marktwissen auch angeeignet. Wir sind in den Handel reingegangen, wir haben mit den Händlern gesprochen, wir haben das Feedback gesammelt und. Aber das sind halt alles Prozesse gewesen, die irgendwo auch Zeit gekostet haben. Und ich kam irgendwie mit 6,5 Jahren Unternehmensberatung Hintergrund. So war mein persönliches Netzwerk auch irgendwo aufgebaut. Im Handel kannte ich erstmal noch gar keinen. Die Beziehung musste ich irgendwie erstmal aufbauen. Da musste ich den richtigen Ansprechpartner finden, der sich dann auch noch die Zeit nimmt für eine junge Gründerin, da das Feedback auch entsprechend zu geben und auch mal den Mut zu haben, was auszuprobieren. Und genau das meine ich mit, man muss irgendwie die Wege schneller machen, damit man an genau dieses Feedback einfach rankommt, um die Produkte weiterzuentwickeln, um aber auch den Go-to-Market für Produkte auch einfach vorzubereiten in der Kommunikation, damit man am Ende die Chance auch auf die Charts hat. Weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel auch in der Kommunikation, in der Vermarktung, einfach was man lernen kann von den Playern, die halt im Markt schon spielen, ne?
Und das Regal ist das Radio und die Endkonsumenten sind deine Fans.
Richtig, richtig. Und ich brauche beide. Ohne das Regal komme ich nicht an die Fans.
Ja, sehr schön, sehr schön. Gibt es aktuelle Highlights, die du in der heutigen Rolle als Wegbereiterin heute gerne erwähnen möchtest?
Ja, super gerne. Also ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, was mich antreibt, was mich bewegt und so dieses Thema, wie kriege ich eigentlich den Product Market Fit hin, wie kriege ich die Storyline hin, das ist genau das, was wir auch bei Futury im Kern unseres Doings verfolgen. Als Futury verstehen wir uns als Innovationsplattform, die ganz grob gesagt Corporates und Startups zusammenbringt und aktuell haben wir 3 Highlights, die, glaube ich, auch ganz gut beschreiben, was wir bei Futury machen wollen und was auch die Chancen für Gründer und Gründerinnen sind. Das ist zum einen, wir haben gerade eine digitale Plattform gelauncht. Das heißt, alle Gründer und Gründerinnen, vor allen Dingen aus unseren Kernindustrien, was die Foodbranche ist, was aber auch die Verpackungs- und Abfallindustrie ist, sowie die Construction- und Cybersecurity-Branche, sind alle bei uns herzlich eingeladen. Und vielleicht kann ich euch auch für die Shownotes da einfach einen Link zuschicken, uns in unserer Community zu joinen, wo sie direkten Zugriff auch auf unsere Corporate Partner haben, mit denen in den Austausch gehen, um genau darauf einzuzahlen, was ich eben gesagt habe, um einfach die Kommunikationswege kürzer zu machen, um die richtigen Leute kennenzulernen und entsprechend hoffentlich wichtige Grundsteine für sich selber auch zu legen. Und das andere oder die anderen zwei Punkte, die richten sich vor allen Dingen an Food-Startups, wo mein Herz als Gründerin im Food-Bereich natürlich am allergrößten für schlägt. Und das ist zum einen unser Accelerator. Das ist ein Accelerator-Programm, wo wir Startups in 3 Monaten begleiten mit den großen Playern der Food-Industrie in Deutschland, darunter beispielsweise Nestle, darunter die Wiesack, darunter aber auch die gesamte Schwarzgruppe mit Kaufland, Lidl und der Schwarzproduktion, wo wir gemeinsam mit den Startups und den Corporates wirklich in die Zusammenarbeit gehen wollen, um zu pilotieren, um zu testen, um schnelle Feedback-Loops zu machen. Das Ganze, glaube ich, für Startups gerade in den Anfangsstages auch besonders spannend, weil sie von Bain & Company entsprechend ihrer Bedürfnisse beraten werden, seien das Pricing Strategies oder Wachstumsstrategien. Und das andere, das ist das dritte Highlight, das ist tatsächlich, wir haben die Ehre, für einen großen Caterer in Deutschland das Menü mit auszugestalten. Und Ziel ist es, in das Standardmenü für alle Caterer in Deutschland bei diesem Kunden Startup-Produkte mit zu integrieren, die, ja, ich sag mal, nachhaltig sind oder nachhaltiger sind als das, was vielleicht heute drin ist. Das heißt, alle Startups, die coole neue Produktinnovationen oder Inhaltsstoffe haben oder daran am Arbeiten sind, sich in der Lage dazu fühlen, das Ganze auch zu skalieren, sollen sich bitte, bitte, bitte bei mir melden. Ich gucke mir sie sehr, sehr gerne an, um sie dann entsprechend bei unserem Kunden mit zu pitchen.
Das klingt sehr interessant und du sagtest ja, du hast selber ein Startup. Das fand ich namentlich sehr, sehr, sehr bekannt für mich. Ich habe dieses Jahr auf der Internorga auch ein Startup, also weiß nicht, ob es noch ein Startup ist, gesehen, was so ähnlich klingt. Die machen so nachhaltiges Müsli, weil wenn ich jetzt so richtig verstehe, wer deine Zielgruppe ist, passen die da auch rein? Würdest du die da auch noch mit aufnehmen oder sind die schon zu groß?
Nee, die würde ich da auch mit aufnehmen. Also ich würde sagen, dass die auf jeden Fall in der Lage sind, zu skalieren, wenn sie mich davon überzeugen, dass sie gut schmecken und in ihren Inhaltsstoffen irgendwas besser machen als die großen existierenden Player. Why not?
Ja, ich weiß nicht, ob Philipp Staat zuhört, aber ja, ist ja, wäre lustig.
Vielleicht sollte ich mit dem sprechen.
Genau. Genau, also du sagtest ja schon, die großen Player der Food-Industrie, dazu gehören ja nicht nur die Hersteller oder die Dachmarken oder die Nestles dieser Welt, sondern auch die Kauflands der Welt. Was versprechen die sich davon? Also die sind wahrscheinlich so groß, dass sie nicht so innovativ sein können und strecken ihre Fühler aus, Fragezeichen.
Ich glaube, da spielen verschiedene Punkte eine Rolle. Also das eine Thema ist, du kannst Innovation natürlich als großes Corporate immer von innen heraus auch herangehen. Was uns in unserem Ansatz besonders macht, ist, dass wir wirklich die gesamte Wertschöpfungskette, sprich die Industrie, erstmal zusammenbringen und da wirklich in die Diskussion gehen, in den Austausch gehen und mit den Corporate-Partnern definieren, was sind denn dieses Jahr die Themen, die gesamte Branche beschäftigen und die wir als Branche angehen wollen. Das heißt, gerade wenn wir über Circular Economy sprechen, dann sprechen wir tatsächlich davon, dass wir irgendwie Lösungen von Anfang bis Ende uns angucken. Das heißt, wir haben auch eine Pre-Zero da mit am Tisch sitzen, die sich am Ende mit dem Thema Recycling beschäftigt. Wir haben einen Caterer drin sitzen. Wir versuchen wirklich alle Punkte in der Wertschöpfungskette irgendwo an einen Tisch zu bringen, um dann auch übergreifend zu sagen, okay, wenn wir das gemeinsam angehen, dann haben wir wirklich einen Impact geschaffen. Und so definieren wir die Themen und ich glaube, das macht es für Corporate Partner schon in sich wertvoll, weil sie einfach nicht nur aus ihrem, ich sag mal, eigenen Saft heraus innovieren, sondern wirklich für die gesamte Branche. Und für Startups und die Lösung von Startups heißt das natürlich auch, dass die Lösungen von Anfang bis Ende durchdacht sind, dass Feedback mit integriert wird und die Lösung entsprechend für die Skalierung auch vorbereitet wird. Plus, ich glaube, the power of all ist eigentlich immer so ein Stichwort, was eigentlich zum Gewinnen auch gemacht ist. Also als ein Beispiel, Wir haben in einem unserer Programme Circolution gehabt. Das ist eine Mehrwegverpackung, die mit Nestle zusammen quasi eine Mehrwegverpackung für Kakao gemacht hat. Das ist super cool, wenn Nestle sowas auch alleine innoviert. Aber wenn sie gleichzeitig in so einem Programm wie bei uns das Feedback vom Handel mit integrieren können, was braucht denn die Lösung eigentlich, damit sie im Handel integriert werden kann, damit ich eine Pfandrückgabe beispielsweise habe, dann ist das natürlich irgendwie auch von den Geschwindigkeiten her viel, viel schneller. Und das Thema Geschwindigkeit, ich glaube, das ist ja, das ist jetzt nichts Neues. Da sind Startups einfach auch schneller. Da sind sie irgendwo auch risikofreudiger. Sie können schneller Entscheidungen treffen. Und so ist es, glaube ich, eine ne Mischung aus verschiedenen Themen, warum Corporate Partner sagen, hey, wir suchen uns die Innovation auch von außen und wir machen das mit ja, einem Player wie Futury zusammen.
Und so ein Player wie Futury, den hat man dann quasi exklusiv, also das, da hat man wahrscheinlich dann irgendwann mal einen Rahmenvertrag, weil man sich überlegt hat, hey, wir brauchen genau einen kompetenten Partner, der all diese Schritte in der Wertschöpfungskette abdeckt, auf den man sich verlassen kann, mit dem wir da zuverlässig die Zukunft bestreiten und über den alles läuft. Kann man sich das in, ja, ungefähr so vorstellen?
Also ich kann dir nicht bei all unseren Corporate Partnern sagen, ob die nicht auch noch andere, ich sag mal, Innovationsplattformen, Innovationshubs für andere Cases auch nutzen. Ich weiß, dass wir mit unseren Partnern auf der einen Seite den Accelerator machen, aber auch mal individuell beispielsweise einen Hackathon. Das heißt, wir verstehen uns schon als der Partner, bei dem unsere Corporate Partner alle Themen rund um Innovation und Startup Collaboration vorfinden können. Auch über die Plattform, die wir jetzt gelauncht haben, können sie zu jeder Zeit die neuesten Startups auch einsehen, die wir auf den verschiedensten Wegen auch kennengelernt haben. Das heißt, die bleiben da auch irgendwo am Nabel der Zeit, was die Startup-Trends angeht. Wir sind bei vielen unserer Corporate-Partner tatsächlich auch Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, da sind wir stark drin verankert. Aber es kann natürlich schon sein, dass der ein oder andere Corporate-Partner noch andere Client, also Corporate Venturing oder ähnliche Formate mit anderen Playern hat. Das kann durchaus sein. Aber ich würde schon sagen, dass wir einer der wichtigen Bestandteile sind für unsere Corporate Partner, ja.
Ja, das ist spannend. Thema Nachhaltigkeit. Der Matthias Würges ist ja einer der ersten Folgen gewesen. Hat ja selbst eine Agentur, ist seit 25 Jahren im Markt. Ja, POS-Agentur und ja, klassisch Trade Marketing. Hat auch ein Buch geschrieben mittlerweile und schreibt ja die wesentlichen Pole seines Buches. Und deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil du sagtest es heute auch, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind dir wichtig. Das sind genau die beiden Kernpunkte in seinem Buch. Also vielleicht gar nicht ganz ohne Zufall. Und zum Beispiel erzählt er da, dass er auch einen Nachhaltigkeitskodex zusammen mit einem Professor. Professor wäre dann KI, Professor ist dann der belesene Mensch. Fifker, glaube ich, Professor Dr. Fifker, sagte Matthias, mit dem hat er zusammen irgendwie einen Nachhaltigkeitskodex entwickelt. Nach welchem Kodex oder nach welcher Maxime handelt ihr denn, wenn ihr so eine Nachhaltigkeitsstrategie mit eurem Partner entwerft, an die sich der Partner dann ja auch bindet?
Also die Strategie entwirft tatsächlich der Kunde. Das heißt, wir gehen nicht in die Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung mit rein. Wir gehen tatsächlich in den Lösungsraum. Das heißt, alle Corporate Partner kommen mit ihren Nachhaltigkeitsstrategien, mit ihren, ich sag mal, 2025, 2030 Zielen, kommen sie zu uns ins Programm. Und wir legen die dann mal alle auf den Tisch und wir sagen, okay, was sind denn die großen Punkte, die uns alle irgendwo vereinen und wo, wenn wir gemeinsam dran arbeiten, einfach schneller an unsere Ziele kommen, wo wir die Insights, die wir alle irgendwo mitbringen, das Wissen, was wir mitbringen, wo wir das anwenden können, um einfach schneller die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu machen. Das heißt, die Nachhaltigkeitsstrategien unserer Corporate Partner sind eigentlich ja fast eher wie die Elemente, die uns irgendwo den Weg aufzeigen. Und wir nehmen die Corporate Partner quasi mit unserem Programm irgendwo auf die Reise mit, da die richtigen Meilensteine auch zu setzen und die Lösungen zu finden, die darauf einzahlen. Ja.
Super spannendes Thema. Gibt es Vorurteile, mit denen Gründer, Gründerinnen zu kämpfen haben? Vielleicht auch mal aus deiner ganz persönlichen Erfahrung heraus.
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, dass das tatsächlich häufig stark davon abhängig ist, wie ein Gründer initial auftritt. In den verschiedensten Szenarien häufig dieses, okay, vielleicht etwas rosarote Brille aufhabende Vorurteil, dieses sehr stark Visionäre, aber eigentlich kennen sie die Praxis nicht. Das ist, glaube ich, so ein Vorurteil, was man teilweise sieht, wenn Gründer keine Industrieerfahrung haben, sehr, sehr jung sind, wenn sie gründen. Wobei ich gleichzeitig aber auch sagen würde, das Interesse von auch Corporate-Partnern oder auch Investoren an innovativen Lösungen ist mittlerweile so groß geworden. Und dass der Bedarf mit der Typ oder mit dem Typ Mensch auch zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, ist so groß geworden, dass man da deutlich offener geworden ist und die Vorurteile eher zurückgegangen sind.
Hat ja. Das auch was mit Mut zu tun, also Unbefangenheit und vielleicht gerade dieser Leichtigkeit, teilweise auch dieser naiven Herangehensweise, die junge Leute ja nun mal auch öfter nochmal mitbringen. So, ich vergleiche das immer gerne mit jungen Bands, die ja. So sagen, Rock'n'Roll, scheißegal, ich habe eine Idee, das wird schon. Also braucht man nicht genau diese Leichtigkeit in diesem doch sehr gewagten Unterfangen.
Absolut. Ich glaube auch, dass je nachdem, mit wem man spricht, gerade auf Corporate-Seite, das wirklich auch was ist, was viele imponiert und wo sie auch vielleicht einen gewissen Neid auch haben, dass Gründer da einfach den Mut haben und man das auch wirklich als Leistung auch anerkennt. Und ich kann es selber nur von mir sagen, also ich habe jetzt nicht die auf dem Papier Gründer-Erfolgsgeschichte geschrieben mit Anmeldung einer Insolvenz. Aber egal, mit wem ich irgendwo spreche, vor allen Dingen aus dem Corporate-Kontext, es kommt eigentlich immer das Feedback, du Isa, das ist total egal, ob du das jetzt geschafft hast oder nicht. Du hast dich getraut, du hast es probiert, du hast super viel gelernt und wir sind froh, dass du es gemacht hast. Du bringst so viel relevantes Wissen mit, was uns und was auch den Startups jetzt irgendwo hilft. Und das Thema Wertschätzung ist auf jeden Fall was deutlich stärker wird. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen was wir vielleicht auch uns irgendwo aus den USA irgendwo abgucken können, dass das wirklich auch Role Model sind, Gründer, die den Mut haben, da auch mal was zu wagen. Und ob das jetzt erfolgreich funktioniert, ja oder nein, das ist manchmal ehrlicherweise auch ein Funken Glück, ne?
Also es ist ein sehr spannendes Thema. Bevor ich zur letzten Frage komme, möchte ich da gerne nochmal nachhaken. Vielleicht nochmal umgekehrt. Also ich will jetzt nicht Gerhard Schröder zitieren. Gerade in diesen Zeiten, wo er doch ein bisschen dement ist und vielleicht komische Sachen sagt, oder er ist halt auch komisch, das weiß ich nicht, aber er hat auch mal so Sachen gesagt wie, wahrscheinlich schneide ich das wieder raus, er hat auch so Sachen, genau, aber genau, jemand aus der Politik, sagen wir mal, jemand aus der Politik sagt, wir müssen mehr investieren in eben genau solche Unterfangen. Nicht jedes Startup kann erfolgreich sein. Verglichen wieder mit einer Band. Auf ein Michael Jackson kommen wahrscheinlich Zehntausende von Bands, die sich beim Major-Label signen lassen. Auf einen Hit kommen 50 oder sowas, früher mal 50 gecastete Bands oder was weiß ich, gesignte Bands, die Geld in die Kasse spielen. Was wiederum muss man aber trotzdem all diesen Leuten, die da ja quasi ihr Glück probieren mit einer guten Idee, hier eben Startups, was muss man diesen Startups eigentlich bieten an Sicherheiten? Was kann man denn an Sicherheiten bieten? Weil es kann ja nicht sein, dass man heutzutage dazu aufruft, ja, gründet mal, und gleichzeitig aber die Eltern oder wer auch immer, die Oma, der Opa, was weiß ich, sagen, Mädel, Junge, mach mal was Planbares so, ne? Also nicht, dass du in 10 Jahren was weiß ich, auf der Straße sitzt, ganz übertrieben gesagt, was gibt es da für Sicherheiten, die ihr als Futury zum Beispiel oder auch überhaupt Industriepartner, jungen Startups bietet?
Ja, ich bin richtig froh, dass du diese Frage stellst, weil ich finde, dass das eins der Kernthemen ist, wo wir als Futury auch in Zukunft uns positionieren müssen und wo wir einen großen Beitrag zu leisten können. Und Sicherheit ist vielleicht ein schwieriges Wort in dem Konstrukt Startup und Gründertum, aber das Thema Netzwerk, das Thema Struktur, das Thema Plattform, um Gründern erstmal zu zeigen, hey, gründen ist eine Option und das kann mega, mega gut sein, weil der Impact, den du generieren kannst, ist groß. Das macht Spaß, du hast die Verantwortung, du kannst was verändern, du kannst das vorantreiben und gleichzeitig aber auch in Anführungszeichen die Sicherheit geben, das ist ein Pfad, den du durchlaufen kannst und das sind die verschiedenen Anlaufpunkte, wo du zu den verschiedenen Stages in deiner Gründungsphase die richtigen Ansprechpartner und die richtige Expertise findest. Und ich verstehe uns als Futury schon da als wichtigen Player, der und wir wurden ja, oder wir haben uns gerade mit der Frankfurt School of Finance and Management auch zusammengetan, um gerade schon am Anfang anzusetzen und zu sagen, hey, Studierende, da ist was, was irgendwie für euch eine Option ist. Und wenn wir uns mit der Perspektive Frankfurt School, wo wirklich eher die Betriebswirte sind, dann mit anderen Universitäten zusammentun, wo eher die die technischen Innovationslösungen sind und da die Leute zusammenbringen und sagen, hey, ihr habt die richtige Expertise, wenn ihr euch zusammentut. Ihr könnt geniale Ideen auf die Straße bringen und wir können euch auf dieser Reise mit unserem Ökosystem begleiten, weil wir öffnen euch die Türen zu den richtigen Wissensstellen. Wie gründe ich eigentlich? Was muss ich eigentlich beachten? Wir bringen euch mit der Industrie in Kontakt. Ihr könnt mit der Industrie schnelle Feedback-Loops machen. Ihr macht Produkte, die Relevanz haben und wir können euch gleichzeitig dann aber auch im nächsten einen Schritt helfen, die Investoren an Bord zu holen, dass ihr auch entsprechend euch finanzieren könnt und da, ich sag mal, wir können es nicht einfacher machen, wir können es auch nicht sicher machen, aber wir können auf jeden Fall gute Begleiter sein, um die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen und auch aufzuzeigen, um da vielleicht das Thema Unsicherheit etwas zu minimieren.
Ja, man muss sowieso immer raus wollen in die Welt. Ja. Sonst, wenn man einfach zu Hause bleibt, kann man auch nichts schaffen. In diesem Sinne, gibt es noch Themen, die Fristen betreffen, die interessant sein können jetzt für die Leute, die aus dem Bereich Startups, Gründer, Gründerinnen, Leute, die Gründer haben, etwas zu gründen, unbedingt hinhören sollten und sich vielleicht diese Deadline aufschreiben sollten?
Auf jeden Fall. Normalerweise hätten wir unsere Deadline am 7.6. für unseren Accelerator, aber da diese Folge am 5.6. rauskommt, würde ich gerne den 10.6. kommunizieren als Last and Final Call für unseren Food Accelerator. Das heißt, alle Food-Startups, die Lust haben, bei uns im Accelerator-Programm mitzumachen, mit den Industrie-Leadern zu vertesten, zu pilotieren, bitte, bitte bewerben. Genauso die Produkte beziehungsweise auch vielleicht Zutaten, die Lust haben, mit uns und unserem Caterer-Kunden die Kantinen dieser Nation nachhaltiger zu machen.
Ja, okay, dann die allerletzte Frage. Es ist ja wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass man sich bei euch bewerben kann. Wie oft gibt es denn die Möglichkeit, sich bei euch zu bewerben?
Also einmal im Jahr starten wir den Aufruf pro Industrie. Das heißt, wir haben ja die vier Industrien, die Foodbranche, die Verpackungsbranche, Cybersecurity und Construction. Das machen wir einmal im Jahr. Unsere Plattform steht aber tatsächlich jeden Tag zur Verfügung. Das heißt, man kann jeden Tag mit uns in Kontakt treten, aber einmal im Jahr für das dedizierte Programm sich bewerben.
Cool. Ja, richtig toll, dass du da warst, Isabel. Und deinen Nachnamen habe ich jetzt gar nicht ausgesprochen, Shastok.
Richtig.
toll, dass du da warst. Wir verlinken dich wie immer in den Shownotes und besucht uns gerne auch bei LinkedIn für alle, die sich den langen Pfad, den wir da haben, nicht merken können. Dachvibes.com, manchmal leitet es um, manchmal nicht. Ihr werdet uns schon finden. Wir sind bei Podigy, wir sind bei Spotify, sogar bei RTL Plus, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wer sowas hat. Auf jeden Fall, irgendwas davon hat immer irgendwer von euch. Und merkt euch einfach Isabel Shastok. Irgendwie findet ihr immer zu uns. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Daniel, dass ich da sein durfte.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.